Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind und schön auch, dass es etwas frischer geworden ist draußen. Das hilft beim Denken, beim Nachdenken über den letzten Willen zum Beispiel. Das Testament, schon das Wort macht ja vielen Menschen Angst. Über das Erbe und das eigene Ende nachzudenken fällt nicht leicht, aber es ist sinnvoll, sagt unser Gast Verena Finkenberger, Fachanwältin für Erbrecht und verrät, wie man es macht, wie schreibt man ein Testament und wie vermeidet man Streit. Ein sehr emotionales Thema, umso wichtiger, dass Sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Verena Finkenberger.
Schön,
dass Sie hier
sind.
Testament, da könnten jetzt einige von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen sagen, ich habe nichts zu vererben, interessiert mich nicht, brauche ich auch nicht gucken. Was sagen Sie denen?
Ja, da sage ich ganz klar, auch wenige Dinge haben einen emotionalen Wert. Und ja, jeder muss sich damit beschäftigen, was passiert, wenn ich heute nicht mehr nach Hause kommen würde. Und möchte ich das, was der Gesetzgeber für meine Familie vorgesehen hat?
Was sind denn so überhaupt die häufigsten Denkfehler rund ums Testament?
Also ganz häufig ist der Gedanke, dass Ehegatten glauben, sie beerben sich automatisch gegenseitig alleine. Das machen nicht mal kinderlose Ehepaare. Das ist der ganz große Irrtum, der mir häufig begegnet. Oder dass das Berliner Testament, was in den Medien überall rumschwirrt, bei Google überall zu finden ist, das Gelbe vom Ei sein soll. Das ist es nicht immer. Es passt nicht für jede Familie. Nicht verheiratete Paare, die beerben sich gar nicht ohne Testament. Mhm. Egal, ob die 30 Jahre, 40 Jahre zusammengelebt haben.
Und auch egal, ob die zusammen in einer gemeinsamen Wohnung wohnen.
Komplett egal. Mhm. Ja, das ist dann erst im Erbfall, führt das dazu, dass die Leute wahnsinnig überrascht sind und natürlich wahnsinnig emotional getroffen sind. Das hätte ein einfaches Testament schon ändern können.
Damit es nicht passiert, dass so viele dann nachher übelst überrascht sind, sprechen wir miteinander.
Anwältin mit besonderer Mission.
Erbrecht menschlich zu erklären, dass die Menschen sich an dieses Thema herantrauen.
Denn richtig vererben ist gar nicht so einfach.
Weißt du, warum so viele Eltern kein Testament schreiben? Weil sie Angst haben, ihren Kindern weh zu tun.
Weiß Verena Finkenberger. Oft geht es beim Erbstreit nicht nur ums Geld, sondern um alte Familienwunden. Ein Testament ist also unerlässlich. Aber das Richtige.
Ich habe auch Testamente schon gehabt, die gar nicht unterschrieben waren.
Die Anwältin gründet die Initiative Erbschaft ohne Streit. Hat 100.000 Follower bei Instagram.
Mir ist ganz wichtig, dass jeder bei diesem Thema seinen inneren Frieden findet.
Es ist nie zu spät. Fachanwältin für Erbrecht mit Herz, Verena Finkenberger.
Ja, Erbschaft ohne Streit, das wünschen sich offensichtlich ganz viele. Sonst hätten Sie ja nicht so viele Follower auch bei Instagram. 100.000, sind Sie eigentlich selbst überrascht von dem Erfolg?
Ja, in der Tat bin ich überrascht. Als ich damals Erbschaft ohne Streit gegründet habe, hätte ich mir niemals ausmalen können, dass ich so in so kürzester Zeit so viele Menschen erreiche mit dem Thema.
Was meinen Sie, woran es liegt?
Weil ich glaube, dass es tatsächlich viel mehr Menschen gibt, die nicht streiten wollen, als Menschen, die streiten wollen.
Aber Streit, ist das Ausnahme oder Regel?
Es ist die Regel.
Ach, doch. Ja. Und das weil liegt es daran, dass es nicht klar genug formuliert ist oder gar nicht formuliert
genau.
ist?
Genau, ja, das sind die häufigsten zwei Gründe.
Mhm. Wir haben mal auf der Straße gefragt, weil wir es auch wissen wollten, warum machen Sie kein Testament oder haben Sie vielleicht ein Testament? Hier sehen die Antworten.
Ein Testament? Ich glaube, dafür bin ich noch ein bisschen zu jung, oder?
So direkt ein Testament habe ich nicht. Ich habe nur einen Sohn. Also dann weiß man, ne, wenn mein Erbe ist zum Beispiel.
Handschriftlich. Na ja Gott, weil es einfach nötig ist. Man muss halt dafür sorgen, dass wenn man mal nicht mehr ist, da kein Chaos herrscht. Ne?
Wir müssen, aber wie das so ist im Alter, es wird ja wieder vergessen, sag ich mal. Ne? Aber man muss wirklich doch vorsorgen für alles. Ne? Auch schriftlich. Ne?
Nein, aber ich habe es schon im Kopf formuliert und es wird höchste Zeit, dass man es macht. Man hofft natürlich, dass man noch lange es nicht braucht. Und es ist falsch. Also es gibt keinen Grund eigentlich. Ne?
Ja, notariell beglaubigt, das ist mir wichtig. Denn es kann ja sein, dass ich einen Schlaganfall kriege und mich nicht mehr äußern kann, was ich möchte. Deswegen ist das für mich so wichtig.
Es ist eine ganz einfache Sache. Man braucht auch nicht noch nicht ans Ende denken.
Verena, Sie haben gerade ganz aufmerksam zugehört. Kommen Ihnen diese ganzen Erklärungen, warum nicht oder Warum doch? Bekannt vor?
Ja, allesamt habe ich natürlich schon rauf und runter gehört. Und ehrlich, ich habe immer weniger Verständnis dafür.
Weil?
Weil ein Testament nicht primär für einen selber ist. Denn man bekommt ja die Folgen gar nicht mehr mit, sondern es ist ein Dokument, mit dem man seine Liebsten schützt.
Schützt vor was?
Vor Streit. Mhm. Oder davor, dass sie überhaupt abgesichert werden. Mhm. Nicht-eheliche Paare, wir hatten es vorhin kurz davon, brauchen ein Testament, um den Partner abzusichern. Wenn zum Beispiel nur einem von beiden die Wohnung gehört, dann muss der ein Interesse daran haben, dass der Partner danach die Wohnung bekommt und die nicht zwischen irgendwelchen entfernten Verwandten aufgeteilt wird.
Und da reicht es, wenn ich ein Testament mache, in dem ich meinen Partner berücksichtige, ich muss ihn nicht heiraten?
Richtig. Es reicht ein Testament, in dem man den Partner berücksichtigt. Natürlich gibt es das Pflichtteilsrecht in Deutschland, welches die Kinder betrifft und Ehegatten, aber den haben wir ja in dem Fall nicht. Dann muss was abgegeben werden. Ein Geldanspruch ist das. Aber der Großteil des Erbes geht natürlich dann trotzdem an denjenigen, den man als Erbe einsetzt.
Mhm. Ja. Und haben Sie schon erlebt, dass Paare das eben nicht gemacht haben und dann wirklich im Grunde vor dem Nichts standen?
Danach? Ja, natürlich. Ja. Solche Fälle habe ich regelmäßig auf dem Tisch. Indem die Partnerin irgendwie sich beraten lässt und dann feststellt, sie muss alles an die Söhne ihres verstorbenen Partners abgeben.
Mhm. Mit denen man vorher vielleicht auch sehr gut konnte. Und,
oder auch nicht. Und dann
oder auch
noch
nicht,
schlimmer.
Genau. Dann wird es noch schlimmer.
Mhm. Also in allen denkbaren Fällen für mich ist es eigentlich schon gar nicht mehr verständlich, dass man sich mit diesem Thema nicht beschäftigt. Ich lege da den Finger ganz tief in die Wunde und spreche natürlich auch über die Fälle, die ich ständig auf dem Tisch habe, weil ich ja immer diese Fälle bekomme. Und die Menschen müssen in die Eigenverantwortung gehen und sich mit diesem Thema auseinandersetzen für ihre Liebsten. Das ist ein Liebesbeweis, sage ich oft.
Wann kommen denn die Leute zu Ihnen?
Also die Leute kommen jetzt durch meine Reichweite auf Instagram tatsächlich oder durch mein Buch auch schon häufiger vorher und lassen sich beraten, weil sie eben jetzt wissen, okay, das könnte brenzlig werden, das könnte schief gehen mit meiner Familie, mögen wir uns jetzt auch noch so gut verstehen. Der Gesetzgeber hat da nicht so wirklich vorgesorgt und das passt nicht zu meiner Familie, was da dann passieren würde. Ich habe natürlich auch die Fälle, in denen dann schon der Streit da ist, in dem der Erbfall entstanden ist und die Menschen dann damit umgehen müssen. Mhm.
Aber da können Sie in dem Fall dann nur noch kitten irgendwie oder können Sie was ausrichten?
Das, was wir Fachanwälte eben dann machen, wir sprechen miteinander. Am besten ist, jeder ist anwaltlich vertreten. Wir Anwälte sind keine Pitbulls. Wir reden miteinander. Gerade im Erbrecht versuchen wir, Lösungen zu finden, weil wir wissen, was mit den Familien, für die Familien auf dem Spiel steht. Aber ja, oftmals läuft es dann auch mal auf eine Klage hinaus. Und was das für Beziehungen bedeutet und für Familien, das muss jedem bewusst sein. Mhm.
Familien gibt es ja auch unterschiedlichste Modelle heutzutage und sehr häufig ja auch Patchwork-Modelle. Was bedeutet das im Erbfall, wenn man in so einer Beziehung lebt?
Also Patchwork-Familien sind natürlich breit gesät und da kommt es drauf an, ob die Ehegatten oder die Eltern, sag ich mal, die Patchwork-Eltern miteinander verheiratet sind oder nicht. Mhm. Sind sie es nicht, erben die leiblichen Kinder oder adoptierte Kinder, aber in der Regel sind es die leiblichen Kinder und der Partner geht erstmal leer aus. Mhm. Sind die Eltern verheiratet, gibt es eine Erbengemeinschaft zwischen dem Ehepartner und den leiblichen Kindern des Verstorbenen. Auch das ist Brennmaterial. Ja. Also das kann explodieren im Erbfall, egal ob die Kinder minderjährig sind, weil dann das Familiengericht noch oftmals mitspricht oder die eigene leibliche Mutter zum Beispiel der Kinder kommt dann ins Spiel und vertritt die Kinder rechtlich. Oder weil die Kinder volljährig sind, ihre eigenen Vorstellungen haben und dann eben eine Erbengemeinschaft entsteht zwischen verschiedenen Personen, eine Zwangsgemeinschaft mit ganz, ganz viel Potenzial für Streit und Konflikte.
Sie haben gerade auch gesagt, Erbengemeinschaft ist immer dann, wenn mehrere Menschen erben, erbberechtigt sind.
Genau.
Was gibt es da zu beachten, wenn man weiß, man wird nicht alleine sein?
Ja, da gibt es ganz viel zu beachten. Gerade Kinder, Geschwister, die gemeinsam erben, müssen Entscheidungen gemeinsam treffen.
Das heißt, wenn das Haus vererbt wird, muss man gemeinsam überlegen, verkauft man, vermietet man, wie geht man weiter damit um? Oder wohnt vielleicht einer selbst in dem Haus? Was bedeutet das dann für die anderen?
Richtig. Zig Fälle, wo die eine Tochter vielleicht gerne verkaufen möchte, weil sie sagt, sie muss da loslassen. Mhm. Der andere Bruder will zum Beispiel drin wohnen. Der hat da vielleicht auch schon drin gewohnt, mietfrei. Dann geht es darum, wird das irgendwie im Erbfall ausgeglichen? Mhm. Und der zweite Bruder will gerne, dass der andere Bruder drin wohnen bleiben darf, aber Miete zahlt zum Beispiel. Das sind alles Fälle, in denen Kinder streiten können. Oder zum Beispiel ein ganz plakatives Beispiel: Man erbt gemeinsam ein Bankkonto. Mhm. Und es ist völlig klar, wer welche Quote an diesem Konto hat. Also man hat einen Erbschein, da steht drin, jeder bekommt ein Drittel zum Beispiel. Ja. Da denkt man sich ja als Erbe dann, ja klar, dann gehe ich zur Bank und hole meinen Ein-Drittel-Anteil, dann habe ich schon mal das Geld und übers Elternhaus, das vertagen wir dann. Mhm. Die Bank gibt diesen Ein-Drittel-Anteil nicht raus. Warum? Sondern man ist darauf angewiesen, dass die anderen beiden Geschwister zustimmen und eine übereinstimmende Auszahlungsanweisungserklärung an die Bank abgibt, weil die Bank natürlich sich schadlos halten muss.
Obwohl das im Testament verfügt ist, dass alle drei zu gleichen Teilen erben.
Genau. Aha. Genau, weil es eben sein kann, dass sie danach noch über irgendwelche anderen Themen streiten, die dieses Geldvermögen auch betrifft und die Bank natürlich da haftungstechnisch raus sein muss. Deswegen sagt die Bank ganz klar, alle drei müssen bitte zustimmen, erst dann geben wir nur einen Cent raus an den anderen, aber vorher nicht. Und das ist ein Problem.
Und könnte man das durch ein Testament, was man eben dementsprechend gut aufsetzt, schon vorher lösen, dieses Problem?
Ja, zum Beispiel, indem man tatsächlich, klingt vielleicht für viele erstmal erschreckend, nur einen als Erben einsetzt und die anderen über andere Ansprüche ausgleicht. Also zum Beispiel über Vermächtnisansprüche oder indem man einen Testamentsvollstrecker einsetzt, der sich um alles kümmert. Da ist dann schon ganz viel Streitpotenzial auseinander.
Also müssen wir gleich nochmal sprechen, auch über den Unterschied zwischen Erbe und Vermächtnis. Probesterben, das klingt so ein bisschen skurril oder lustig, aber wahrscheinlich ist die Idee gar nicht so schlecht, oder?
Ja, ich sage das auch regelmäßig meinen Mandanten in der Besprechung.
Probesterben.
Das sorgt auch für Lacher. Also die Testamentsberatung ist nicht immer bierernst. Ne? Also wenn ich mit Ehepaaren zusammensitze, dann ist das auch mitunter sehr lustig.
Wenn man sich gut versteht, dann ist es erstmal lustig.
Ja, dann spricht man über Wiederverheiratungsklauseln. Ja. Wie realistisch ist das, dass der andere nochmal heiraten sollte? Mhm. Dann gucken sich beide an und ja. Manche sind glasklar, manche überlegen noch und das ist schon sehr interessant, ja.
Wir haben auch gerade gehört, wie skurril es sein kann, wem man was vererbt oder was man verfügt, dass eben nur, wenn man sich von dem Mann trennt, man als Tochter vom Vater überhaupt was vererbt bekommt, weil er den Schwiegersohn noch nie mochte. Ja. Was ist so das Skurrilste, was Sie bislang erlebt haben? Was vererbt werden sollte?
Ich finde die Frage sehr schwierig. Es gibt sehr viele Erbfälle, die mich beschäftigt haben über längere Zeit. Ich kann bei diesen skurrilen Erbfällen in den Medien nicht wirklich mithalten, weil ich die normalen Fälle auf dem Tisch habe. Und was mich immer so ein bisschen ärgert im Erbrecht, ist, dass der Fokus von uns ganz oft auf die Erbschaftssteuer zum Beispiel gelegt wird. Mhm. Wie vermeiden wir Steuern? Wie machen wir das? Oder auf eben skurrile Fälle von irgendwelchen Prominenten sind gestorben und dann kommt Erbrecht in den Fokus. Blick, und man spricht mal darüber. Aber keiner spricht darüber, wie Familien zerbrechen können nach einem Erbfall. Mhm. Und das betrifft wirklich jeden von uns. Und da muss man viel häufiger drüber reden, über die normalen Fälle. Weil ich glaube auch, dass wenn wir ständig mit so aufmerksamkeitsheischenden Fällen zu tun haben, dass dann der Otto-Normalverbraucher sich gar nicht mehr damit identifizieren kann, weil er sagt, ja, okay, aber ich habe ja kein Millionenvermögen oder ich würde ja niemals meine Hauskatze mein Vermögen vererben. Und dann ist es schon wieder weg, dieses Thema aus dem Kopf. Und das ist das große Problem, dass wir halt sowieso von einem negativen Thema ständig davonrennen.
Ja, es ist erstaunlich, wie wenige Menschen bislang ihr Testament gemacht haben. Obwohl man, das haben Sie zu Beginn gesagt, und das finde ich, kann man gar nicht oft genug sagen, dass Testament nichts Endgültiges ist. Man kann es permanent verändern, wenn man möchte, ne?
Ja, also es gilt nicht für alle Fälle. Mhm. Wenn Ehepaare ein gemeinsames Testament gemacht haben und einer ist gestorben, kann es mitunter sein, dass dieses gemeinsame Testament eine Bindungswirkung entfaltet, was dem anderen verbietet, per Einzeltestament nochmal neu zu verfügen. Zum Beispiel in Bezug auf die Kinder.
Weshalb man auch überlegen sollte, ob man überhaupt gemeinsam eins macht?
Nein, das sollte man deswegen nicht überlegen, sondern man sollte überlegen, sich professionelle Hilfe zu suchen und dann im Testament Vorsorge dafür zu treffen, dass der andere das tun darf. Vielleicht auch nicht umfassend, vielleicht nur in bestimmten Grenzen. Genau, das muss man ganz individuell besprechen.
Gerade war auch noch mal die Rede von Vermächtnis versus Erbe. Was ist da der Unterschied?
Ja, also Der Erbe tritt rechtlich in die Fußstapfen des Verstorbenen. Das heißt, er übernimmt alle Verträge.
Auch die schlechten.
Auch die schlechten. Der muss auch die Schulden begleichen. Der muss die Verpflichtungen übernehmen. Also der muss sich auch um die ganze Abwicklung kümmern. Der muss irgendwelche Passwörter raussuchen und Mitgliedschaften kündigen und all das. Mhm. Und der Vermächtnisnehmer, sagen wir Juristen, ist derjenige, der einfach hergehen kann und sagen kann, lieber Erbe, aus deinem ganzen Topf voller Gegenstände möchte ich laut Testament diesen Gegenstand haben. Geben Sie ihn bitte raus, Frist 4 Wochen. Mhm. Also der hat es relativ einfach. Der hat natürlich auch nicht diese starke Stellung als Erbe. Der bekommt eben nur diesen Gegenstand, muss den im Zweifel erst mal einklagen, während der Erbe alles von selbst bekommt, ohne dafür etwas tun zu müssen.
Gegenstand heißt, kann eine Immobilie sein, ja. Kann Barvermögen sein, ein Aktiendepot.
Genau, ja.
Prozentuale und kann auch einen größeren Umfang durchaus haben. Also Vermächtnis heißt nicht, es ist was Kleines, und das Erbe ist was Großes.
Ja. Wenn das völlig klar geregelt ist, was damit gemeint ist und dass der Erblasser wusste, ich habe diesen Begriff Vermächtnis ganz bewusst so gewählt und weiß, was ich damit tue, wird da auch kein Gericht dran zweifeln. Aber es gibt natürlich Testamente, in denen man zu Hause am Küchentisch was niederschreibt, das Wort Vermächtnis aufschnappt, falsch verwendet und dann wird es entsprechend oftmals auch ausgelegt. Aber ehrlich, solche Auslegungsschwierigkeiten will man seinen Angehörigen dann auch ersparen.
Sie sagen gerade am Küchentisch, also jeder kann sein Testament auch selbst schreiben, oder? Man muss nicht unbedingt zur Fachanwältin oder zum Notar gehen, man kann theoretisch selbst ein Testament schreiben.
Ja.
Wie macht man das? Was muss da drin stehen?
Genau, man muss bestimmte Formalia einhalten. Überschrift natürlich sollte daraus hervorgehen, dass das ein Testament ist. Ja,
also muss stehen, mein Testament oder mein letzter Wille.
Genau. Mhm. Dann natürlich auch, wer das errichtet, das klar ist.
Das ich, ist
jetzt nicht, genau, man muss jetzt nicht die Unterschrift entziffern, wer das jetzt gewesen sein soll. Es muss vollständig komplett geschrieben sein. Ein auf dem PC geschriebenes Testament ist komplett unwirksam.
Also reicht nicht Unterschrift und Überschrift hat geschrieben. Also auch wenn jemand denkt, er hat so eine Sauklaue, das wird sowieso keiner lesen können. Trotzdem, man muss es selbst geschrieben
haben. Wer nicht selbst schreiben will, soll zum Notar gehen und ein notariell beurkundetes Testament aufsetzen.
Da ist es natürlich schwer für mich als Laien, jetzt zwischen Erbe und Vermächtnis und so zu unterscheiden. Wahrscheinlich würde ich dann sagen, ich habe 3 Kinder, ich teile meinen Besitz, sollen die 3 unter sich aufteilen, irgendwie sowas?
Ja, ja, also
gibt es dann Juristendeutsch, was man auch nutzen muss?
Ja, auf jeden Fall, genau. Also schon das Wort Erbe, schon das Wort Vermächtnis und auf keinen Fall bitte, was auch so viele falsch machen, Gegenstände vererben. Ich vererbe mein E-Bike an meinen Sohn, das Haus vererbe ich oder vermache ich und was man da als Laiendeutsch dann eben verwendet. Und dann muss das Nachlassgericht und die anderen und die Erben natürlich rätseln, ja, was ist denn mit den Gegenständen, die da nicht aufgeführt sind? Wer ist denn da Erbe? Wer kommt für die Schulden auf? Wer kündigt die Verträge? Wer ist haftbar, wenn noch irgendwelche Nachlassgläubiger kommen? Ganz, ganz klar regeln und besser weniger schreiben als zu viel. Viele sagen auch, ich schreibe da noch irgendwie eine Botschaft an meine Kinder rein. Das muss da alles nicht rein. Besser ist, es ist kürzer und so ein Begleitschreiben kann man auch nebendran noch mitgeben.
Also wenn ich jetzt mein Testament geschrieben habe, jetzt wohin damit? Ist ja auch die Frage, wo verwahre ich es auf?
Ja, also
klebe ich es unter den Schreibtisch oder
wie ein Film? Ja, es gibt das zentrale Vorsorgeregister, zentrales Testamentsregister heißt es bei Testamenten. Wer ein notarielles Testament errichtet, da landet das Testament sowieso dort, also beziehungsweise die Daten und es ist verwahrt. Und wer ein handschriftliches Testament errichtet, der hat die Wahl, ob es zu Hause eben verwahrt oder ob er es beim Nachlassgericht abgibt. Bei einem x-beliebigen Nachlassgericht in Deutschland ist das möglich und kostet 120 Euro, lohnt sich, weil dann ist das Testament vor Vernichtung, vor Verschwinden geschützt. Und man kann ja jederzeit ein neues Testament nachreichen. Und das Alte damit unwirksam machen, widerrufen.
Aber es passiert doch öfter, dass dann Testamente gefunden werden und vernichtet.
Das weiß ich nicht. Ich vermute es. Ja. Aber das ist ja die große Frage, dass man es nicht beweisen kann. Man kann eine Negativtatsache ja nicht beweisen.
In welchem Fall würden Sie denn sagen, weil Sie sagen, es gibt ja doch viel mehr Fallstricke, als man so denkt und viel mehr zu bedenken. In welchem Fall würden Sie denn raten oder sagen, also da kann man einfach wirklich ein eigenes Testament handschriftlich verfassen und das dann so hinterlegen, dass es auch gefunden wird. Wo ist relativ, bei wem ist relativ wenig, was einem nachher Streit führen kann?
Ich würde sagen, zum Beispiel die Frau, die vorhin auf der Straße eingeblendet worden ist mit ihrem Sohn, alles ganz einfach, sie hat ja nur einen Sohn. Wenn das steuerlich passt, sie ein Vermögen von unter 400.000 Euro hat, alles dem Sohn zu geben, dazu braucht sie kein Testament machen. Mhm. Wenn sie ein Testament schreibt, dann könnte sie zum Beispiel noch ihrer Nachbarin einen Gegenstand vermachen oder regeln, was mit der Hauskatze passieren soll zum Beispiel. Also solche Testamente sind dann schon einfacher. Einzelne Testamente von ledigen Personen oder von kinderlosen Personen, die haben, sag ich mal, freie Bahn. Mhm. Zum Beispiel auch Geschwister sind nicht pflichtteilsberechtigt, was auch ganz viele nicht wissen. Ich kann meinen Bruder enterben, der bekommt gar nichts. Ja.
Das geht bei Kindern nicht, die bekommen Pflichtteil.
Genau. Mhm. Ja, die Kinder bekommen einen Pflichtteil und bei kinderlosen Paaren bekommen die Eltern einen Pflichtteil. Das heißt, wenn ich nicht verheiratet und kinderlos meinen Partner einsetze oder verheiratet auch meinetwegen, dann bekommen die Eltern einen Pflichtteilsanspruch. Ja.
Also ein Testament, so viel, glaube ich, kann man jetzt sagen, ist in jedem Fall sinnvoll. Und zumal es ja nichts kostet, wie Sie gerade gesagt haben, wenn man es selber schreibt und es nicht in Stein gemeißelt ist, also es kann man jederzeit verändern. Wie aber ist das mit der Vollmacht? Wie sinnvoll ist es, die zu Lebzeiten zu erteilen, damit auch wirklich alles nach meinem Willen geregelt wird? Vor allem dann, wenn ich es vielleicht selbst nicht mehr kann. Petra Werns fragt nach und erinnert an einen prominenten Fall.
Die Zigarre war sein Markenzeichen. Rudi Assauer, Fußballlegende, Manager von Schalke 04 und ein reicher Mann. Als er im Alter von 74 Jahren starb, war jedoch von seinen Millionen fast nichts mehr übrig. 7 Jahre ist das jetzt her. Seitdem fragen Medien wie die Zeit immer wieder, wo ist Assauers Vermögen geblieben? Investigativrecherchen, die jetzt dafür sorgen, dass Assauers Tochter Bettina Michel der Prozess gemacht werden soll. Denn sie hatte gemeinsam mit zwei ihrer Vertrauten Zugriff auf sein Vermögen. Während der an Alzheimer erkrankte Assauer in seinen letzten Lebensjahren sehr zurückgezogen bei ihr lebte.
Im Fall Assauer war es so, dass ja die Tochter, die erste Tochter, mit der Assauer zeitlebens gar nicht so viel zu tun hatte, ihn zu sich genommen hat. Und währenddessen wurden dann Vollmachten erwirkt, von denen wir heute wissen, einschließlich des Testaments, sie sind nicht wirksam. Weil Assauer damals schon schwer an Alzheimer erkrankt war.
Die Rechtsanwältin hat einen Verein gegen Vollmachtmissbrauch gegründet. Täglich melden sich bei ihr Opfer oder ihre Angehörigen.
Es gibt eine Anwaltskanzlei, die hat geschätzt, dass etwa ein Drittel der Vollmachten missbraucht werden.
Kommt ein Mensch in die Situation, handlungsunfähig zu sein, ist so eine Vorsorgevollmacht eigentlich eine gute Sache. In den falschen Händen kann sie jedoch missbraucht werden, um Konten zu plündern, Immobilien zu verkaufen oder Verträge abzuschließen.
Und so gelingt es dann, sich eine Vollmacht zu verschaffen und die komplette Gewalt über einen Menschen zu erlangen.
Das Schema ist immer gleich. Rechtsanwältin Winnebeck nennt es Gutmachen. Schlecht machen, wegmachen.
Die, die wir dann hinterher Täter nennen, die stellen sich als äußerst fürsorglich dar. Und der Einzige, der sich wirklich und wahrhaftig kümmert. Und dann geht es weiter mit der Abschottung. Mit dieser Abschottung finden einige Maßnahmen statt, die wir auch schon als strafrechtlich relevant ansehen. Wir reden hier über Freiheitsberaubung, wenn jemand nicht mehr einfach so vor die Tür darf. Oder wenn er so sediert wird, dass er nicht mehr alleine vor die Tür kann.
Vollmachtmissbrauch wird oft in einem Atemzug mit Erbschleicherei genannt.
Wir halten das für verharmlosend, denn bei einer Erbschleicherei, das typischerweise, geht man dann davon aus, dass jemand Einfluss genommen hat auf ein Testament. Wir befassen uns damit, dass im Vorfeld schon Vermögenswerte abgeräumt werden. Hier funktioniert das Ganze viel einfacher, viel subtiler und fast schon rechtssicher.
Der Fall Assauer ist also insofern eine Ausnahme, dass hier die Justiz aktiv wird. Der Vorwurf gewerbsmäßiger Bandenbetrug. Mögliche Strafe bis zu 10 Jahre Gefängnis. Um Missbrauch vorzubeugen, rät Hildegard Winnebeck, Hürden einzubauen.
Es bietet sich da wirklich an, mehrere Bevollmächtigte einzusetzen und von denen zu verlangen, im Innenverhältnis, also unter sich, die Entscheidungen alle gemeinsam zu treffen.
Damit niemand in die Versuchung gerät, mit dem Geld altersschwacher Menschen Schindluder zu treiben.
Vollmachtsmissbrauch. Ich war gerade erstaunt, dass es das offensichtlich ja so häufig gibt. Ein Drittel der Vollmachten Missbrauch. Deckt sich das ein bisschen mit Ihren auch Erfahrungen? Oder haben Sie da was auch als Anwältin für Erbrecht zu tun im Direkten?
Ja, sehr viel. Mhm. Ehrlich gesagt, sehr viel habe ich mit Vollmachtsmissbrauch zu tun, wo zum Beispiel ein Kind bevollmächtigt worden ist, Zugriffe aufs Konto des Elternteils hatte, Gelder verschwunden sind. Manchmal sind es 100 Euro jede Woche, dann sind es 5.000
im Monat. Zu Lebzeiten aber noch, verschwindet das Geld.
Mhm. Genau. Und das ist ganz, ganz schwer, dann nachzuweisen, dass dieses Geld in die eigene Tasche gesteckt worden ist. Weil derjenige natürlich behauptet, ja, das habe ich doch dem Vater ausgezahlt, bar in die Hand gedrückt oder davon was gekauft, aber der Beleg, den habe ich nicht mehr. Also da habe ich wirklich viele Fälle auf dem Tisch in den letzten Jahren gehabt auch. Und natürlich gibt es auch umgedreht quasi Fälle, in denen der Bevollmächtigte an den Pranger gestellt wird und sich rechtfertigen muss für Dinge, die er vielleicht gar nicht gemacht hat. Solche Fälle sind einfach immer unangenehm.
Oder was man ja auch hört, bei uns in der Nachbarschaft auch passiert, eine alte Dame, um die hat sich keiner gekümmert, sagt sie, keiner hat angerufen, weiß man ja auch nicht, ob das so stimmt. Manche alte Leute vergessen ja auch, dass die Neffen alle zwei Tage anrufen.
Sie sich keine Liste schreiben.
So, genau. Und dann hat sie jemanden gehabt, der sich sehr nett um sie gekümmert hat und der hat dann nachher die Wohnung geerbt. Und dann waren natürlich alle total geschockt und haben eigentlich gedacht, sie haben es anrecht, haben sich aber auch nie blicken lassen, muss man auch ehrlich sagen. Ja. Also von daher ist es, finde ich, auch immer so, nicht ganz einfach, das so zu oder verurteilen, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, so sehe ich das auch. Also es kommt immer auf den Einzelfall an. Und man muss natürlich immer schauen, derjenige hat natürlich trotzdem einen freien Willen bis zuletzt. Mhm. Wenn er nicht dement ist oder testierunfähig aus anderen Gründen, kann er natürlich einsetzen, wen er will. Und wenn es der Nachbar ist, der in den letzten Wochen besonders oft vorbeigeguckt hat und eine warme Suppe gebracht hat. Ja, also natürlich, da hat man dann immer ein eigenes Interesse daran, als Angehöriger dieses Testament zu Fall zu bringen. Oftmals aber ohne Chance.
Mhm. Also wenn man kein Testament macht, was passiert dann?
Dann hat der Gesetzgeber die gesetzliche Erbfolge vorgesehen.
Mhm. Wir haben eine Grafik, das können wir vielleicht mal anhand der Grafik ein bisschen erläutern, dass Sie die Erbfolge, die gesetzlich vorgegebene, ein bisschen erläutern. Hier sehen wir, es gibt einen Erblasser und dann erster Grad, wer erbt dann als erstes? Sind es dann die Kinder oder der Ehepartner?
Genau, der Ehepartner, mit dem fange ich mal an, der hat eine Sonderstellung. Also immer,
wir können es hier noch ein bisschen besser sehen.
Ah ja, super. Immer wenn der Verstorbene verheiratet war, bekommt der Ehepartner erstmal seinen Anteil zugewiesen. Mhm. Das ist ohne Ehevertrag meist 50%. Und erste Ordnung, das sind die Kinder, die Enkelkinder, also die Kinder, wenn sie noch leben, die erben dann quasi die andere Hälfte. Ja? Und die erste Ordnung schließt die zweite Ordnung aus. Das heißt, solange der...
Dann ist das Geld ja auch schon weg und ist erbe aufgeteilt
quasi. Genau. Mhm. Und wenn aber keine Kinder vorhanden sind, dann erbt der Ehepartner mit den Erben zweiter Ordnung. Das sind die Eltern, wenn die nicht mehr leben, sind es die Geschwister. Mhm. Oder Neffen, Nichte, genau. Und genauso gut kann der Ehepartner auch mit den Großeltern des Verstorbenen erben. Mhm. Nur wenn keine Großeltern mehr da sind, erbt der Ehepartner alleine.
Das heißt, das ist das, was auf jeden Fall passiert. Das heißt, Geld verteilt sich. Wenn man nichts regelt, verteilt es sich halt automatisch nach dem gesetzlich vorgegebenen, nach der vorgegebenen Reihenfolge oder der Ordnung. Oft ist ja auch, Sie haben es vorhin schon erwähnt, das Gespräch in Familien. Wie ist das mit den Steuern? Also man möchte natürlich möglichst wenig dem Staat geben, wenn man das regelt. Und was passiert, wenn ich jetzt meinem Ehepartner zum Beispiel mein Erbe vermache? Wie viel muss der Steuern zahlen?
Der hat einen Erbschaftssteuerfreibetrag von 500.000 Euro. Mhm.
Und da zählt Immobilie, Depot, Vermögen, alles zusammen?
Ja, nach aktuellem Stand ist das Eigenheim, also die Immobilie, die er zu Lebzeiten bewohnt hat, steuerfrei übertragbar, unabhängig vom Wert. Das kann eine 15-Millionen-Villa in München sein. Die wird dann steuerfrei komplett an den Ehepartner übertragen. Und der hat dann für die anderen Gegenstände, die er bekommt, noch mal diesen Freibetrag eben fix von 500.000 Euro.
Aber muss der das vorher verfügen, auch das zum Beispiel Eigenheim, muss man das vorher im Testament, oder ist das automatisch?
Das ist automatisch, wenn die sich gegenseitig als Alleinerben einsetzen, zum Beispiel beim Berliner Testament. Mhm. Genau. Kinder haben einen Freibetrag von 400.000 Euro, können auch das Eigenheim der Eltern steuerfrei erben. Wenn, da gibt es noch eine besondere Voraussetzung, sie 10 Jahre, ist beim Ehepartner genauso, 10 Jahre weiter drin wohnen bleiben. Mhm. Und das ist schon was, was ich mit den Mandanten auch bespreche. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie nach dem Tod ihres Partners noch 10 Jahre in diesem Haus wohnen bleiben? Manche sagen sofort, kann ich mir nicht vorstellen, muss ich ausziehen, zu hohe emotionale Belastung. Manche sagen selbstverständlich, das ist unser Haus. Und das entscheidet natürlich auch darüber, wie man ein Testament regelt, wo man auf Steuern aufpassen muss. Wo man nochmal zum Beispiel, wenn ihr Partner sich gegenseitig einsetzen, schaut, wie machen wir das jetzt so, dass die Kinder vielleicht auch noch ihren Freibetrag nutzen können. Mhm. Genau.
Es gibt ja die Möglichkeit der Schenkung, dass man vorher vor dem Erbe schenkt.
Ja.
Ist das was, wozu Sie raten? Also das, was wir jetzt hier sprechen, ist ja auch alles ganz normal vom Gesetzgeber so geregelt.
Ja.
Also legal. Das heißt, ich kann sagen, ich schon vor meinem Vererben möchte ich die Immobilie verschenken.
Ja, also völlig legitim, muss jeder für sich selber entscheiden. Da gibt es kein richtig oder falsch von mir, sondern ich klappere ab die Interessen, die die Beteiligten haben. Viele lassen sich komplett verrückt machen durch die aktuellen Meldungen in der Politik, dass das Bundesverfassungsgericht vielleicht irgendwas entscheiden könnte und eine neue Erbschaftssteuerreform kommt. Das würde ich mir jetzt nicht zum Anlass nehmen, da komplett verrückt gleich meine Immobilie an die Kinder zu vererben, sondern wirklich schauen, was habe ich für Interessen und was für eine Absicherung brauche ich auch. Mhm. Weil am Ende gibt man sein Eigentum aus der Hand und hat vielleicht dann nur ein Wohnrecht zum Beispiel. Manche sind damit völlig fein und für manche ist es undenkbar. Deswegen,
Sie brauchen das Gefühl, dass Sie bis zum Schluss einfach noch Besitz haben, von dem Sie dann auch natürlich leben und zehren können.
Ne? Ja, wobei, wenn ich dann der Meinung bin, das ist jetzt für die Person gar nicht so ein Riesenunterschied, ob Wohnrecht oder Eigentum, dann sage ich das auch. Also wir müssen einfach offen über diese Themen sprechen. Und die Familie intern muss darüber sprechen, was da für Erwartungshaltungen mit verbunden sind.
Mhm. Und da ist es ja auch so, dass man, glaube ich, 10 Jahre bei Schenkung halten muss oder das besitzen muss, damit es steuerfrei ist. Also auch zeigt eigentlich, dass man auch da früh sich Gedanken machen muss, wie beim Testament, und auch früh vielleicht anfangen, wenn man verschenken möchte.
Genau.
Wir müssen noch eine Frage klären, nämlich was passiert eigentlich, wenn sich kein Erbe ermitteln lässt? Das gibt es ja auch. Stefanie Kühner hat sich mal mit dem sogenannten Staatserbschaften in dem Fall beschäftigt.
Wann wurde der letzte Kuchen mit diesem Tortenheber serviert? Wir wissen es nicht. Denn die längst verstorbenen Besitzer hatten keine Erben, die die Geschichte der Silberstücke erzählen könnten. Heute gehören sie dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Das Land hat sie geerbt.
Wie der Name Erbschaft schon verrät, das hat sozusagen immer einen traurigen Hintergrund. Also wir haben einmal Fälle, wo wir eine testamentarische Erbeinsetzung haben. Das ist eher selten. Wir haben Fälle, in denen tatsächlich gar keine Angehörigen zu ermitteln sind. Und wir haben Fälle, das sind bei uns die häufigsten, in denen die Angehörigen aufgrund einer Überschuldung oder einer vermuteten Überschuldung die Nachlassschaft ausgeschlagen haben.
In all diesen Fällen erbt das Bundesland, in dem Verstorbene ihren letzten Wohnsitz hatten. Für die Abwicklung dieser sogenannten Fiskalerbschaften ist die Abteilung von Steffen Wandschneider-Kastell beim Finanzministerium in Rostock zuständig. Das Silberbesteck, eher der Einzelfall. Am häufigsten erbt das Land Schulden oder Grundstücke.
Manchmal haben wir auch, ich sag mal, sehr komplexe Fälle. Einer ist für uns die Nachfolge nach der sogenannten Vereinigten Richtenberger Kornbrennerei.
In der Kleinstadt Richtenberg im Landkreis Vorpommern-Rügen wurden seit Ende des 18. Jahrhunderts alkoholische Getränke hergestellt. Unter dem Namen Sonne Richtenberg. 2 Weltkriege, mehrere Regimewechsel überstand die Schnapsbrennerei, bis 2003 die letzten Flaschen vom Band rollten.
Wir sind dort auf der Rechtsnachfolge einer dieser beiden Kaufleute aufgrund einer Fiskalerbschaft. Die andere Seite ist eine Erbengemeinschaft, die ist buchstäblich weltweit zerstreut. Wir haben Miterben, die sitzen in den USA, wir haben Miterben, die sitzen in Japan. Und das macht es uns heute sehr schwer, dieses Grundstück zu verwerten.
Nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, im gesamten Norden erben die Bundesländer. In Niedersachsen kümmern sich Angestellte um die Hinterlassenschaften, schauen, ob nicht Werte vorhanden sind. 2025 erzielte das Land einen Überschuss von 11,8 Millionen Euro. Die Hansestadt Hamburg erzielte Erlöse von 1,2 Millionen. In Schleswig-Holstein waren es 1,8 Millionen. Für Mecklenburg-Vorpommern lag der Erlös bei 174.000 Euro. Ein Überschuss konnte hier nicht erzielt werden. Und rechtmäßige Erben können noch 30 Jahre Ansprüche erheben.
Und dann legen wir Rechenschaft als Land, und deshalb sind wir auch sozusagen so genau in dem, was wir tun, dass dann ein späterer Erbe auch feststellen kann, was war denn an Vermögen da, wie ist denn unter Umständen ein Grundstück oder auch Silberbesteck verwertet worden. Das können wir in allen Fällen verwaltungstechnisch zuordnen. Und dann würden wir, und das ist auch teilweise schon passiert, auch dann die Mehrerlöse an den oder die wahren Erben auskehren.
Der Fall der alten Schnapsbrennerei in Richtenberg zieht sich seit 10 Jahren. Das ist sehr ungewöhnlich. Und erst wenn sich alle Beteiligten einig sind, kann das Land das Grundstück verkaufen. Trotzdem, Steffen Wandschneider-Kastell gibt nicht auf.
Wir arbeiten natürlich hier für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Die haben Anspruch darauf, dass wir hier einen guten Job machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das auch in ganz, ganz vielen Fällen so tun. Und ja, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, ist das nicht so schön, aber dann ist das eher Ansporn.
Denn im Jahr schließt er mit seinen Kollegen Dutzende Fälle erfolgreich ab.
Ja, keine Erben, und dann geht es Vermögen an den Staat. Ich muss sagen, ich war gerade erstaunt. Ich finde die Summe jetzt gar nicht so groß. Ich habe gedacht, dass der Staat viel mehr bekommt. Aber offensichtlich werden die Erben gefunden. Und es findet sich immer noch einer, der erben könnte, oder?
Ja, offensichtlich. Sehr schön, dass die Verwandtschaft dann profitiert.
Was würden Sie gerne, Verena, unseren Zuschauern und Zuschauerinnen noch mitgeben? Und auch Ihren Lesern natürlich, Erbschaft ohne Streit, das ist ja ein super Ratgeber, wo also eine Menge Fragen auch beantwortet werden.
Ja, also ich würde gerne den Gedanken mitgeben, dass die Menschen zwar immer um Geld streiten, aber ganz selten wegen des Geldes.
Heißt?
Die streiten oft wegen alten Verletzungen aus der Kindheit, wegen unausgesprochenen Erwartungen.
Dich hat Papa schon immer lieber gemocht als mich?
Zum Beispiel. Mhm. Und ein Testament ist nichts für die Ewigkeit, wie es früher immer gemacht wurde, sondern man kann ein Testament in gegebenen Umständen anpassen. Man muss sich einfach vorstellen, was will ich für die nächsten 5 Jahre zum Beispiel. Mhm. Und das nimmt dann auch vielen die Angst.
Mhm. Also so wie man sagt, 5 Jahre nach vorne nur gucken, kann man in 5 Jahren dann neu justieren. Vielleicht haben sich auch in der Zeit Lebenssituationen verändert oder auch Verhältnisse zu denen, die man als Erben einsetzen möchte, verändert. Ne?
Ja.
Sodass man das auf jeden Fall anpassen kann. Ja, also wär schön, wenn Sie dazu beitragen können, dass weniger gestritten wird und mehr Friede und vor allem Freude auch dann herrscht, wenn vererbt wird. Weil das werden ja, muss man ja sagen, es gibt viele natürlich, die nicht erben, aber es gibt auch sehr viele, die erben werden, weil so viel Geld, glaube ich, war selten in einer Generation zu vererben, wie das, was jetzt auf die Boomer zukommt. Ja. Verena, vielen Dank und weiterhin viel Glück. Und morgen kommt Frank Schöbel, Schlagersänger. Freuen wir uns sehr drauf, wenn wir mit ihm morgen plaudern können und Sie auch wieder dabei sind. Würden wir uns freuen. Es geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Und vielleicht machen Sie sich heute Abend noch mal Gedanken über Ihren Besitz, Ihr Erbe und über die, die Sie gerne berücksichtigen möchten. Tschüss.